Mann über Bord! Für die heutige Jubiläumsfolge unseres Podcasts lassen wir Dimbula baden gehen. Ob das hilft, sein hitziges Gemüt runterzukühlen? Neji, Yaku und Levi werden es zu verhindern wissen. Vielleicht schaffen das aber auch unsere vier Anime. The Detective is Already Dead startet dabei mit einer Flugzeugentführung in knapp 3000 Metern Höhe. How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom lässt die Monarchie wieder aufleben. The Idaten Deities Only Know Peace kennt eben doch nicht nur Frieden. Und Remake Our Life ist sowieso ein heißes Eisen. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 150. Ich weiß, ihr wollt jetzt alle feiern, dass wir 150 Folgen geschafft haben. Aber ich dachte mir, ich fange erstmal so mit so ein bisschen behind the scenes an. Gestern, 21.13 Uhr, Oleg schreibt mich an, ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde sagen, dass Levis Anime morgen mit der höchsten Punktzahl gewinnen wird.
Tja.
Ich habe ihm geantwortet, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass ich ihn nicht sehr hoch bewerten werde.
Du weißt ja nicht, was an restlichen Programmen wir hier die Gesamtpunktzahl noch haben werden.
Ja, das stimmt natürlich.
Ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss.
Das gilt nicht für Anime. Okay, und jetzt zum Elefanten im Raum. Warum sitze ich in der Badewanne? Das ist, glaube ich, jetzt schon fast einen Monat her. Also zum Release dieser Folge ist es definitiv ein Monat her. Ja. Da haben wir Anihabara Streaming Days gemacht. Das war so ein Event, wo Leute Panels gehalten haben, bekannte Leute. Aber um die Geschichte abzukürzen, und meine Strafe für 200 Euro Spenden an den Animex war es, einen Podcast aus der Badewanne aufzunehmen. Und ich dachte mir, heute ist die 150. Folge, das ist doch der perfekte Anlass dafür. Habe ich mich geirrt?
Nö.
Gut.
Perfekt. Optimal.
So, und jetzt machen wir mal hier ein bisschen Ordnung in den Podcast rein. Erstmal, hallo Oleg.
Hi.
Und hallo Yaku.
Ja, bin auch wieder da.
Und wer auch dabei ist, Levi, hi.
Ich grüße deine Badewanne.
Und mich nicht?
Den Rest natürlich auch.
Was meinst du mit dem Rest?
Die Seife.
Die Seife.
Ach so. Ich dachte, du meinst damit Neji und Oleg.
Die habe ich vorhin schon begrüßt. Das
also. Ah, I see. Wir müssen auch noch mal ganz kurz quasi abhandeln, über welche Anime wir heute reden. Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade so ultra entspannt, komischerweise.
Schlaf nicht ein. Hey.
Das ist gefährlich. Ich habe mitgebracht, The Detective is Already Dead. Das ist ein Anime, wo die Detektivin in der ersten Folge stirbt. Weil sonst wäre der Titel ja falsch und Clickbait und so. Mehr dazu später. Oleg, was hast du dabei?
Ich bringe euch endlich mal wieder ein Isekai. Und zwar, How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom.
Ich glaube, den hast du nur bekommen, weil den Yaku dich auf seiner Liste hatte.
Ach so. Geil. Sehr, sehr nice.
Yaku, was hattest du denn auf deiner Liste?
Ja, für mich was ganz Besonderes. Und zwar, die Idaten Deities Only Know Peace. Das ist auch mein Top-Pick für diese Season. Und ja, ziemlich gut, ja, also nur ein kleiner Spoiler, ja.
Wie heißt das? Fallhöhe und so, genau.
die wird übertroffen, ja. Also.
Fallhöhe ist tatsächlich auch ein ganz wichtiges Thema in, Levis Anime. Was hast du mitgebracht?
Also wenn Neji und ich zu zweit wären, dann wäre die Fallhöhe wahrscheinlich nicht mal so hoch. Ich habe mitgebracht Remake Our Life. Und es... Ihr merkt schon, es gibt da gewisse Diskrepanzen bei uns.
Vielleicht hat man das aus der Discord-Nachricht schon raushören können. So, ich muss mal ganz kurz den Duschkopf also ein bisschen an die Seite legen, weil das sonst so gegen die Wanne die ganze Zeit klappert. Das wird heute noch öfter passieren, gewöhnt euch dran. Heute ist die 150. Folge, da ist alles ein bisschen crazy. Damit sind wir in unserer Kategorie Zuletzt gesehen angekommen, wo wir darüber reden, was wir zuletzt gesehen haben. Ich finde es wichtig, dass wir erklären, was unsere Rubriken sind. Sonst würde man das ja gar nicht wissen. Ne?
Brauchen so Audio einblenden.
Oh ja, das könnte jemand einsprechen. genau, ja, wer will den Anfang machen? Wer hat was zuletzt gesehen?
Ich kann auch direkt mal starten. Freue ich mich auch schon seit Wochen darauf, das endlich hier präsentieren zu dürfen.
Das ist super, weil bei mir ist es genauso.
Ah, du hast auch 86 genommen, vorstellen, super gut.
Ja, ne?
Ja, ich habe bei mir genommen den Anime 86 aus der letzten Season. Das hat in meinen Augen habe ich dann halt geschaut und wie gesagt, schon, habe mich schon jetzt 3 Wochen darauf gefreut, den endlich hier präsentieren zu dürfen, weil ich einfach es teilen muss, wie brillant dieser Anime ist. Es ist eine Light Novel Adaption von Asato
Kommst du noch zu den brillanten Sachen?
Asato. Pass auf, pass auf. Nur mal, ich muss ein bisschen ein Bild abmachen, ja, um zu zeigen, warum dieser Anime so gut ist. Und zwar, die Autorin hat bei einem Light Novel Wettbewerb mitgemacht und da musste man quasi eine Light Novel schreiben und die dort einreichen. Es darf halt auch nur eine Volume sein und sie hat halt 86 eingereicht.
Das ist beim Dengeki Verlag da von Kadokawa, ne, verlegt, glaube ich. Das ist dieser Dengeki Bunko Award,
Genau,
ne?
ja. Und wie gesagt, und sie hat dann auch tatsächlich auch den ersten Platz da gewonnen, hat auch das Ding da mit nach Hause genommen, weil halt die Light Novel so gut war. Und der Anime hat es dann auch wirklich geschafft, was auch nicht immer der Fall ist, wenn es eine Adaption ist, die Original Source quasi gut zu übernehmen. Und das Anime-Team hat da wirklich halt beste Leistungen gebracht und haben 11 Folgen aus einer einzigen Volume rausgequetscht. Sprich, sie haben da halt wirklich jedes Material, was in der Volume quasi, was in der Light Novel behandelt wurde, im ersten Teil, ziemlich alles, ich glaube, wenn nicht sogar alles quasi verwendet und es halt auch richtig gut verpackt und die Geschichte halt mit einem richtig schönen roten Strang erzählt, was halt, ja, ich sagen, das kann ich jetzt nicht innerhalb von ein paar Minuten erklären, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber einfach nur so Kleinigkeiten dazu erwähnen. Es geht ja in dem Anime darum, dass es quasi diese Republik gibt, dieses Land, was quasi seine Mitbürger trennt zwischen diejenigen, die quasi eine bestimmte Haarfarbe und Augenfarbe haben, die dürfen halt ganz normal weiterleben in der Stadt. Und andere, die dann dem halt nicht entsprechen, dem Ideal, werden halt ausgegrenzt und werden nicht als Menschen behandelt, sondern als, im wahrsten Sinne des Wortes, als Kanonenfutter und müssen quasi ihr Leben riskieren. Und da hat man halt quasi 2 verschiedene Perspektiven und diese werden halt beleuchtet.
Diese Prämisse hat man prinzipiell ja auch bei ganz vielen westlichen Sachen, so Tribute von Panem oder sowas. Dass du halt so einen Distrikt hast, der halt quasi so dieses Opferdistrikt ist, der,
Genau,
ne, der
ja.
Spielball quasi der Reichen ist und so.
Genau. Aber da muss man sich jetzt nicht zu stark darauf fokussieren, auf dieses,
Ja,
diese
ja, ja.
Thematik. Es geht viel mehr auch, was ich auch viel mehr an dem Anime auch schätze, ist die, wie er halt gedreht wurde. Also auch der Regisseur bzw. der Director, das war Ishitoshi Masa. Und es war auch sein erstes Projekt, wo er quasi einen kompletten Anime selber als Director tätig war. Er hat davor immer nur einzelne Episoden von verschiedenen Animes gemacht oder auch war mal einmal als Assistent von einem Direktor tätig. Und da hat er echt halt jetzt mal wirklich gezeigt, was er wirklich drauf hatte und was wieder bei mir, wie ich schon sagte, halt dazu führt, dass die Geschichte halt so schön erzählt wurde.
Was ich krass an dem Anime fand, das ist tatsächlich auch so eine Sache, falls ihr euch noch erinnert, wir hatten ganz am Anfang der 2000er diese Diskussion, hey, dieses Studio ist mega geil. Dann hatten wir diese Diskussion, aber das sind alles Freelancer, diese Leute, die die Anime machen, sind mega geil. Und jetzt kommen wir gerade ja wieder zurück zu dieser Diskussion, ah, die Studios sind aber doch geil. Und A1 Pictures ist ein gutes Beispiel davon. Da waren ganz, ganz viele Szenen in diesem Anime 86, die so ein bisschen exzentrischer waren und so ein bisschen quasi, sag ich mal, so flüssiger, so ein bisschen fluider waren und nicht so quasi so mega steif gezeichnet. Also mega steif schön, aber du weißt, was ich meine, ne?
Genau, ja,
Und
genau.
diese Szene hat Studio Cloverworks, also eins quasi der A1 Pictures Studios, was sich dann ja irgendwann quasi als eigenes Studio abgespaltet hat, von A1 Pictures gemacht. Das heißt, dem quasi permanent Aufgaben quasi von A1 Pictures zu Cloverworks weitergegeben und von Cloverworks zurück zu A1 Pictures und so. Organisatorisch nicht einfach. Auch wenn es prinzipiell bei einer Anime-Produktion Standard ist. Aber man sieht das bei ganz vielen Anime, dass diese zwei Stile dann nie so ganz harmonieren. Wie zum Beispiel Battle Game in 5 Seconds, so hieß der, glaube ich. Letzte Folge haben wir den besprochen. So.
Genau, ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Und bei 86 sieht man auch quasi, dass diese Fluidity, also dieser Fluss quasi, um den mal metaphorisch zu beschreiben, halt einfach halt super passend ist. Der wird auch quasi in quasi 2 Aspekten behandelt. Es gibt ja quasi 2 Protagonisten in dem Anime und die Geschichte wird aus deren Augen erzählt. Sprich, wenn ein Ereignis passiert, auf der einen Seite sehen wir halt beides quasi zweimal, aber das wird halt dem Zuschauer nicht langweilig. Weißt du, was ich meine? Also die haben es dann geschafft, dieselbe Situation zweimal quasi in einem Anime oder in einer einzigen Folge zu präsentieren, aber halt durch zwei verschiedene Blickwinkel.
Weil deren, also weil diese beiden Charaktere, also das eine halt so eine Kommandantin im ersten Bezirk und einmal so ein Kanonenfutter-Kommandant im quasi letzten Bezirk und so, weil die halt auch als Charaktere so unterschiedlich sind.
Genau, ja, perfekt, ja. Ja. Genau. Und wie gesagt, es wird doch nicht langweilig und diese Charaktere fand ich auch super interessant, auch vor allem, weil die, wie gesagt, die sehen sich auch nie. Die eine lebt halt quasi in der Stadt und regiert oder die dirigiert quasi von dort aus ihre, also Leute, ihren Job quasi einfach halt, macht halt ihren Job. Und die 86er sind quasi am Rand des Bezirkes und kämpfen quasi. Also die sehen sich nicht persönlich. Und trotzdem schafft diese Anime durch diese Interaktion, die sie haben, diese Charaktere so zu binden und auch für den Zuschauer so, ja, so interessant zu gestalten, dass man quasi auch mehr sehen möchte von den einzelnen Charakteren. Also das ist jetzt nicht so, wie bei Folge 1 war das, glaube ich, zum Beispiel mein kleiner Punkt, den ich, glaube ich, auch erwähnt habe, dass dieser Aspekt von dem Major, also quasi von der Protagonistin, die in der Stadt wohnt, nicht so, ja, so ausgeprägt ist, interessant ist.
Weil sie quasi 16 ist, so vom Mindset, genau.
Ja, genau, weil sie halt so irgendwie halt nicht so ausgereift ist quasi. Und die Action, die quasi auf dem Schlachtfeld abgeht, ist halt viel intensiver und viel halt irgendwie ja, interessanter als eine Story anzuschauen.
Wobei man dann natürlich auch, ich weiß nicht, ob der Anime das macht, aber da kann man natürlich mega viel auch ausmachen, wenn man so einen 16-jährigen Kopf quasi mit den Schrecken des Krieges konfrontiert und so.
Oh, glaubt mir, die machen da eine Riesensache daraus mit der. Also ich möchte jetzt auch nicht viel darüber reden.
Genau.
Ich glaube, ich habe die Zeit schon gesprengt. Schaut sich den einfach an, er ist super genial, der Anime, und im Oktober kommt auch schon der zweite Chor, wo auch die zweite Volume der Light Novel behandelt wird.
Genau, das wollte ich dich noch ganz schnell fragen, wann der zweite Chor kommt. Oktober haben wir das festgehalten. Das heißt, wir reden dann wahrscheinlich in der Winter Season 2022 wieder über 86. oder in dem Jahresend-Podcast. Der kommt ja auch dann Dezember, Januar so rum.
Spätestens da auf jeden Fall.
Genau. Ich habe noch was mitgebracht. Ich weiß, die Zeit und so, aber vielleicht, heute ist die 150. Folge, vielleicht ist das in Ordnung.
Heute machen wir 150 Minuten.
Das ist eine großartige Idee. Also dann wird es tatsächlich so von unten her ziemlich kalt, aber ich, ne, Gunbutte, ich gebe mir Mühe. Ich habe mitgebracht, also beziehungsweise ich habe gesehen halt, Lupin Sansei, also Lupin the Third, The Woman Called Fujiko Mine. Das ist diese Prequel-Serie, die das Franchise quasi, was irgendwann dann mal so in den 80ern, 90ern so ein bisschen ruhiger wurde, so ein bisschen gerebootet hat quasi. Danach kam natürlich die dreiteilige Filmserie und dann kam auch eine neue vierte Staffel und so. Grob, wie die Serie aufgebaut ist. Ich weiß nicht, ob ihr, also ihr im Podcast und ihr, die uns zuhören, mal Little Witch Academia geguckt habt. Da ist es recht ähnlich. Die ersten 12 Folgen bei Little Witch Academia sind quasi so einzelne episodische Folgen. Macht auch Sinn. Wir haben ja auch ganz viele von Lupins Gefährten, die ja in der Prequel-Serie noch nicht zusammengefunden haben als Gefährten. Und in der zweiten Hälfte werden dann quasi diese episodischen Folgen auch immer wieder gesagt, warum die jetzt im Großen und Ganzen relevant sind. Und im Prinzip erzählt er dann in diesen 6 Folgen dann auch eine zusammenhängende Geschichte. Genau wie Little Witch Academia, die zweite Hälfte da ist genauso, auch zusammenhängt und so. Was ich so unheimlich großartig fand, die machen im Prinzip, Drehbuchschreiberin ist Mari Okada, das ist die Anohana-Frau, und Mark Weir hat sie Regie geführt, jetzt gerade neu angekündigter Film hier Mabroshi mit Mappa zusammen. Ich liebe die ja, weil die schreibt einfach richtig gute Drehbücher, die so ein bisschen so menschliche Abgründe so in ihren Charakteren packen. Und das passt mega gut zu dieser Fujiko Mine, weil eigentlich siehst du in jeder Folge siehst du Brüste. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, hey, das macht doch jeder Anime heutzutage. Aber du siehst die quasi nie in Close-Ups. Du siehst die immer quasi so in weiteren oder mittelweiten Shots. Klingt jetzt auch wie ein ganz kleines Detail, aber selbst immer, wenn sie sich quasi mehr oder weniger so nackt gibt und so, einmal macht sie das quasi, um so Lupin, als die zusammen im Gefängnis sind, zu bezirzen, um halt quasi einen Vorteil zu haben, so, je nachdem, wie die Szene ausspielt. Und dann sagt sie quasi auch so, hey, ja, vielleicht ist mein Körper mein einziger Vorteil, meine einzige gute Eigenschaft. Und den so einzusetzen, ist vielleicht auch das Einzige, was ich kann. Aber zumindest habe ich es mir selber ausgesucht und so, weißt du? Und das hebt quasi diese Szene sowas von 100% ab von halt jedem anderen Anime, wo man Brüste sieht. Und da sind sie noch nicht mal nackt. Ha. So. Jetzt mache ich noch ganz kurz den Bogen und dann bin ich auch schon fertig mit meinen Lobpreisungen. Und ich habe noch gar nicht über den krassen Soundtrack und das krasse Visuelle geredet. Jetzt hast du dieses Team. Die Regisseurin ist diese Sayo irgendwas, die Yuri on Ice zum Beispiel gemacht hat. Also auch eine Frau. Was ich quasi kreativ ausleben will. Und deren Trick quasi, um sich darin kreativ auszuleben, in so einem riesig großen Franchise, was mega bekannt ja ist und wo du ja eigentlich sehr darauf achten musst, dass du den Mangaka, okay, der ist jetzt schon tot, makaber, ich weiß, ja irgendwie nicht ans Bein pisst und denen, die noch die Rechte an diesem Lupin-Franchise haben. Deren Trick war quasi, dass die so getan haben, als wären die ganzen grausamen Flashbacks so aus der Kindheit, als wären das quasi die grausame Kindheit von Fujiko Mine, weil ihr Gehirn manipuliert worden ist, weil sie halt auch selber dachte, das wäre ihre Kindheit. Und am Ende kommt halt einfach raus, nee, war es gar nicht. Ich weiß, klingt vielleicht cheesy, findet ihr vielleicht gar nicht so geil, aber ich fand das halt einfach einen mega guten Kompromiss, um quasi machen zu können, was man will mit so einem großen Franchise und einfach quasi guten, lange etablierten Charakteren, an denen schon viel gearbeitet worden ist, die halt sehr perfektioniert geschliffen sind, so. Nämlich die Gefährten von Lupin. Das war's. Mehr will ich gar nicht dazu sagen.
Und nur eine kurze Frage noch zu
Gemäste. Auf jeden Fall. Ich will nicht so lange am Stück reden.
Ist es dann auch, kann man sich den auch separat anschauen, ohne vorherige Lupin-Sachen gesehen zu haben oder generell irgendwas über Lupin zu wissen?
Du kannst dir fast alles von Lupin separat anschauen, weil, also es ist ja, stell dir vor wie Conan. Du musst ja auch nicht quasi Folge 499 kennen, um Folge 500 zu verstehen.
Ja gut, meine Frage kommt daher, weil im Titel steht ja Lupin 3, The Woman Called Fujimiko Mine.
Das liegt daran, kennst du, also weißt du, Lupin ist ja quasi ein französischer Roman. Irgendwie aus, Levi, hast du es bei Terra X zufällig gesehen?
Nein.
18. Jahrhundert, 19.
Also Lupin ist mir völlig fremd, deswegen habe ich mich da auch nie wirklich mit beschäftigt.
Ein Gentleman.
Auf jeden Fall deswegen heißt er quasi Lupin der Dritte, weil dieser Lupin aus diesem Roman, dem Französischen, quasi einen Sohn hatte. Und dieser Sohn hat eine Japanerin geheiratet und Lupin der Dritte ist quasi das Kind von den beiden.
Verrückt. Ah, okay.
Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Also du verstehst auf jeden Fall die Charaktere halt sehr, sehr schnell. Und deswegen kannst du eigentlich in jeden Teil von Lupin einfach einsteigen und Spaß mit haben.
Hatte ich auch gefragt, Jakob.
Ja, ich glaube, das fragt jeder. Aber das ist halt einfach so. Also zum Beispiel, ich habe neulich auch noch einen Artikel gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Moro Hosso, da hat jetzt ja quasi in Japan seinen neuen Film, Bell, der auch nächstes Jahr irgendwann in Deutschland laufen wird, gelauncht. Und der lief auch in Cannes, also hier diese französische Stadt, wo die Filmfestspiele sind. Und er hat da 13 Minuten oder 14 Minuten Standing Ovations bekommen am Ende des Films für einen Anime-Film. In einem Saal, wo halt lauter Realfilm-Dudes und Girls sitzen. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig.
Das setzt die Erwartungen zumindest mal schon ein bisschen höher, ja.
Also da hat auf jeden Fall jemand mit ihm ein Interview geführt und in dem Interview meinte er so, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt da so einen legendären Filmemacher, also Anime-Filmemacher, der, ich finde sein Frauenbild richtig schrecklich und Bell macht das so viel besser. Natürlich hat Miyazaki gemeint.
Was? Wir nennen keine Namen.
Jetzt kommt der Bogen, warum ich das erwähnt habe. Miyazaki hat zum Beispiel vor seiner Studio Ghibli-Zeit Lupin der Dritte, das Schloss von Cagliostro heißt das, glaube ich, gemacht. Mhm. Super toller Lupin-Film. Also falls ihr mit dem zum Beispiel ansteigen würdet, kann ich euch auch nur sehr empfehlen. Der ist sogar in Deutschland erschienen. Es sind noch nicht viele Sachen erschienen. Aber ich hoffe, weil im Oktober kommt auch die 6. Staffel, dass wir die vielleicht in Deutschland bekommen. Weil jetzt im August kommt diese dreiteilige Reboot-Filmreihe im Kino durch Kase. Und ich glaube, im Oktober zeigen sie noch mal den CGI-Film, der auch so ein bisschen Standalone funktioniert. Fand ich sehr, sehr super. Gut, ich glaube, damit können wir das dann auch mal gut sein lassen. niemand mag Monologe. Ich kann vielleicht an dieser Stelle schon mal ankündigen, wir werden auch noch einen Lupin-Podcast machen. Der wird wahrscheinlich erst 2022 fertig. Nicht, weil wir so lange brauchen, einfach weil wir noch Leute finden müssen, die überhaupt Lupin gesehen haben in Deutschland.
Du machst das auch alleine, super.
Nein, ja. Du musst sagen, wir haben ein sehr hohes Budget und wir brauchen gerade Wir müssen Sachen, Plätze mieten, wo wir das filmen und alles.
Ja, wir müssen Miyazaki noch als Gast einladen. Das dauert einfach sehr, sehr beschäftigter Mensch, deswegen dauert das sehr lange.
Voller Terminkalender.
Der arbeitet so gerne. Ist er nicht schon, ja, er ist schon Rentner. Okay, Rentner. Wie kriege ich jetzt einen Übergang von Rentner zu unserem ersten Anime?
Von alt zu jung.
Von alt zu jung, richtig. Wir sind wieder zurück in der Oberschule.
Ich sollte euch öfter fragen, ey, ihr seid so großartige.
Von Weise zu Unweise.
Unser erster Anime ist The Detective is Already Dead. Den habe ich mitgebracht, der hat 12 Episoden. Dass ich den mitgebracht habe, ist eigentlich gar nicht so eine wichtige Information. Genre Text sind Mystery Drama. Romance, adaptiert von einer Light Novel, die bei Kadokawa erschienen ist. Und Studio ist Engi, das wird später nochmal wichtig. Es geht, falls ihr es noch nicht im Titel quasi rausgehört habt, um einen Oberschüler, der heißt Kimihiko, weil bei Kadokawa laufen ja keine Light Novels, wo keine Oberschüler-Protagonisten sind. Und der kriegt quasi einen Koffer in die Hand gedrückt von so Leuten, die ihn entführen. Und dann geht er damit so zum Flughafen und die Sicherheitsleute denken sich so, der hat da irgendwas Metallisches drin, vielleicht sollten wir den nicht mitfliegen lassen in dem Flugzeug. Dann kommen irgendwelche weiteren Männer in Schwarz an und sagen, ja, lasst ihn doch bitte mal mitfliegen. Das ist überhaupt nicht realistisch. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall in diesem Flughafen, in diesem Flugzeug, sagt dann eine Stewardess, ist zufällig ein Detektiv anwesend und die Person direkt neben ihm zeigt natürlich auf und das ist dieser Detective, also ist ein Mädel, ein Anime-Mädel, auch noch sehr, sehr jung, ich würde tippen Oberschulalter, die dann am Ende der Folge stirbt. Und viel mehr wissen wir auch noch gar nicht.
Sie stirbt doch gar nicht am Ende der Folge.
Ja gut, er teast das so ein bisschen an, er sagt das ja quasi, dass sie jetzt tot ist, quasi.
Ja, nicht, dass sie jetzt tot ist schon und dass sie schon tot war. Also already dead, sie ist schon tot.
Aber ich fand das allein schon im Flugzeug, die Situation, geil. Und zwar einfach nur, da kommt eine Stewardess und fragt, hallo, ist denn jemand hier ein Detektiv? Dann zeigt sie einfach mal so.
Ich dachte auch so, dass sie aufzeigt und dann so sagt so, Entschuldigung, haben Sie versprochen, wollten Sie nicht Arzt sagen?
Ja.
Ja, aber nicht nur das. Das Ding ist einfach nur, wie selbstverständlich das angenommen wird. Genau wie bei Conan halt. Einfach nur, ja, eine Oberschülerin. Ja, kommen Sie bitte mal mit. Ohne zu fragen so, ja, gibt es vielleicht jemand anderen hier?
Nein. Das ist aber auch fies.
Ja, aber dann einfach so, komm einfach mit. Ach ja, hier.
Der entführt gerade unser Flugzeug, ja.
Also, ach komm.
Ich fand aber tatsächlich, also ich bin auch ein bisschen glücklich, in dem Preview auf die zweite Folge haben wir ja quasi schon so gesehen, dass es auch, die irgendwie auch in der nächsten Folge in so einer irgendwie Organisation so, also es war irgendwie so klinisch, Labor irgendwie, Forschungslabor, bla, dass die da auch wieder sind, weil das war ziemlich gut an diesem Anime, fand ich, diese Action-Szene direkt am Anfang, wo dann irgendwann diese Detektivin gegen den Flugzeugentführer kämpft. Wir können gleich noch sehr viel über diesen Flugzeugentführer reden. Ich habe das Gefühl, dass ihr Redebedarf habt über den. Ich will nur noch mal quasi
kein
kurz sagen,
Stück.
Diese ganzen scharfen Bilder, total gut belichtet, total überlegt, wo man jetzt quasi wen in das Bild quasi setzt. Überall so Smears quasi, die noch so ein bisschen Effektierung reinsetzen sollen. Ich weiß nicht, womit ich es vergleichen soll. Am besten vielleicht mit Violet Evergarden. Da hatten wir auch so ganz viele von diesen diesen Flashbacks mit diesen Juwelszenen und so, wo das auch so alles ganz flüssig war.
Vielleicht ein bisschen arg hochgegriffen.
Nee, aber ganz ehrlich, dieses Studio Engi, das ist ein Tochterunternehmen von Kadokawa, Sega und Ultra Super Pictures. Das ist ein Tochterunternehmen in der Holding, wo Trigger auch mit drin ist. Also Ansprüche sind da.
Nee, also überhaupt nichts dran auszusetzen. Wie gesagt, ich fand es jetzt ein bisschen zu hochgegriffen. Aber ja, davon abgesehen, überhaupt nichts dran auszusetzen. Also Regie, was du angesprochen hast, war top. Animation war top. Aber es hat halt irgendwie so gesamtmäßig angefangen. Also ist ja eine Doppelfolge. Und der erste Part dieser Folge mit dieser Flugzeugentführung, der war einfach so, was zum Geier bin ich hier überhaupt sehen. Das war einfach von vorne bis hinten. Ich meine, die Flugzeugentführung war ja das eine, wo er rein stolpert. Der stolpert ja auch die ganze Zeit in irgendwelche Drogendeals und weiß der Geier was hinein. Er ist der geborene Mensch, der das Pech anscheinend anzieht, aber das ist Realismus-Level over 9000.
Wir kennen beide diese Personen.
Ach, du kennst auch diese ganzen Leute, die ständigen Drogen, die es reinpacken.
Ja, genau.
Ja, klar. Nee. Ständig.
Ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, warum die eine Doppelfolge machen wollten. Nach diesem Flugzeugfall kam ja quasi der Fall, dass ganz viele Schüler an seiner Schule sich krank melden mussten, nachdem sie im Altbau quasi auf der Toilette waren. Und, also worauf ich einfach hinaus will, es sind ja quasi zwei Fälle nötig, die er mit Siesta gemacht hat, bis sie stirbt. Und das macht ja schon irgendwie Sinn, das in eine Folge zu pappen.
Ja, das macht schon irgendwie Sinn, aber ich glaube, dass der Anime von seiner Bewertung her bei mir wesentlich besser angekommen wäre, wenn man quasi nur den zweiten Part genommen hätte. Man hätte diese ganze Einführung in die Welt, wie die beiden sich zusammenfinden, besser machen können. Also das war jetzt irgendwie von ganz weit hinten hergeholt. Und auch schon die ganze Sache wird quasi in den Bus, in so einen Van gesteckt und Flugzeug und er wehrt sich nie gegen irgendetwas.
Genau, das ist ja aber auch einfach nur dafür da, um halt diese Art von Geschichte erzählen zu können. Also wir können ja wieder zu Lupin zurück. Natürlich wird es der Samurai aus deren Gruppe, wird er nicht auf einem Flügel von einem, hier so einem Flugzeug halt balancieren, um dann mit seinem Katana ein Truppenflugzeug in der Mitte durchzuschneiden, was die Kuba-Krise eskalieren lässt. Natürlich nicht. Aber das zu erzählen ist ja lustig.
Ja, aber hier in diesem Aspekt muss ich Levi wirklich recht geben. Also ich finde, es ist ein bisschen zu weit hergeholt. Das ist schon den Zuschauer ein bisschen, also mich hat zumindest auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht und ich mag Struktur, habe ich auch schon bei 86 erzählt. Und ich hier auch. Ist die Struktur einfach halt nicht gut. Das ist halt so durchlöchert. So, okay, er hat halt Unglück. Und ein anderer Punkt ist, wenn es nur er wäre und diese eine Situation, okay, kann ich nur akzeptieren. Es geht aber noch weiter. Was mich auch noch sehr stört an diesem Anime ist halt, dass unsere Detektiven, okay, wahrscheinlich ist sie jetzt dann noch tot nach der ersten Folge, aber die Fälle, die sie jetzt hatte, immer dieses. Ja, ich löse die Fälle, bevor sie überhaupt entstehen.
Also. Das ist wirtschaftlich total dumm. Ich find's schade, dass der Anime das nicht kommentiert, weil die Creator anscheinend diese Idee nicht hatten. Aber es macht natürlich Sinn, wenn die immer löst, bevor sie entstehen, dann kriegt sie auch gar kein Geld, weil die
vielleicht ist sie ja auch schon reich und braucht es gar nicht mehr und versucht
reich einfach geboren.
Eine unverbesserliche Weltverbesserin.
Ach, so eine. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So wirkt sie.
Natürlich, wenn man in der Schule nach einem Hasen jagt, in einem Hochzeitskleid und einem Smoking, macht ja auch Sinn.
Klar. Oh, das sollen wir darüber reden?
Warte, nochmal ganz kurz, um meinen Punkt noch zu Ende zu bringen. Die Absurdität, die dahinter steckt. Und zwar haben wir schon ja die Szene erklärt, warum Kimihiko ja quasi im Flugzeug ist und so weiter, mit dem ganzen Koffer. Und es wird ja quasi dann aufgezeigt, dass es sie ja quasi war. Sie hat ihn dahin geschickt, sie hat ihn entführt, sie hat ihm den Koffer gegeben, weil sie wusste, dass das Flugzeug entführt wird und sie ihn als Assistenten will. Und das war quasi alles an und in meinen Augen, es soll ja ein Detektiv-Ding sein. Ja,
nee, würde ich nicht sagen.
Okay.
Im Titel steckt Detektiv, was ich weiß es nicht.
Ja, aber der ist ja schon tot.
Ach Gottes
Willen. Ja, und er ist Assistent und übernimmt jetzt ihre Tätigkeit und wird selber Detektiv und wird jetzt auch jeden Fall lösen, bevor er überhaupt passiert. Und dann,
pass auf, ich würde sagen, Zuhörer, skippt mal kurz 15 Sekunden, falls ihr es nicht hören werdet. Ich werde kurz spoilern, was am Anfang der zweiten Episode passieren wird. Er trifft in seiner Oberschule ein Mädchen, was genauso aussieht wie sie. So. Das steht nämlich auch schon in der Beschreibung, falls ihr den Klappentext gelesen habt. Ich glaube, 15 Sekunden sind jetzt vorbei. Jetzt dürfen wir nicht mehr spoilern. Aber dann wisst ihr, warum ich darauf komme, dass das vielleicht gar nicht so ein Detektivding ist. Also klar, zum Teil immer noch, auf jeden Fall. Aber ich habe auch ein Interview gelesen mit dem Autor dieser Light Novel und der meinte in diesem Interview quasi seine größten Inspirationen waren quasi Ureno Imoto, My Teen Romantic Comedy Snafu und Saikano, How to Raise a Boring Girlfriend.
Was sollte dann diese komplette erste Folge?
Ja, nee, ich verstehe das, weil, und da sind wir jetzt so ein bisschen da, wo Oleg quasi hin wollte. Mich hat der zweite Teil dieser Folge viel mehr gestört, weil A, die sitzen quasi, das ist, hat auch, diese Probleme gibt es auch im ersten Teil der Folge, wo die quasi endlos lange in dem Flugzeug miteinander reden, obwohl das Flugzeug ja ganz offensichtlich gerade entführt wird. Aber in der im zweiten Teil fand ich das viel schlimmer. In seiner Wohnung reden die 6 Minuten lang, machen immer dieselben Gags. Dann auf so einer Bank, auf diesem Schulfestival.
Mhm. Du hast einen wichtigen Gag vergessen.
Ja.
Er ist nackt und das interessiert sie nicht. Und sie interessiert sich nur für die Pizza.
Du, ich bin gerade auch nackt und das interessiert niemanden als Zuhörer. Okay.
Well played, also den musst du zugeben.
Damit hast du mich jetzt geflasht und ich bin jetzt leise.
Es tut mir leid. Mich interessiert deine Meinung wirklich und ich will nur diesen Punkt ganz schnell zu Ende machen.
Alles gut.
Auch während dieser Verfolgungsjagd quasi, haben sie ja dann eine halbe Stunde Zeit irgendwie, dass sie sich ein Hochzeitskleid anzieht und er ein Smoking und dann nochmal Bilder zu machen mit den beiden nebeneinander. Und das macht Sai Kano zum Beispiel auch. Sie verhält sich so ein bisschen wie seine Freundin, / wie einen Boss. Also die ihn so ein bisschen rumschubst quasi. Das meine ich mit Boss jetzt. Also ist gar nicht so krass bossig gemeint.
Rumschubst? Der Typ hat in diesem ganzen Anime ja nicht einmal eine eigene Entscheidung getroffen.
Ja, genau. Aber das ist ja genau die Sache. Das war ja der Protagonist von Sai Kano ja auch. Der war einfach nur eine Selbstprojektionsfläche für Leute, die halt gerne Anime gucken, mit einem Hauptcharakter, der eine Selbstprojektionsfläche ist. Deswegen mag ich diesen Anime nicht. Auch wenn ich den in der ersten Hälfte so krass gelobt habe. Ich mag diesen Anime nicht, weil ich solche Anime einfach nicht gucke. Wenn ihr daran Spaß habt, guckt den bitte. Ihr werdet daran Spaß haben, klar.
Es gibt bestimmt Leute, die daran Spaß haben.
Auf jeden Fall. Also es ist so. Ich habe den auch bei mir in meinem Kopf, habe ich den in meiner Top 3 dieses Season. Allein was den was den Look angeht. Also darüber habe ich noch Vanitas und Idaten. Ich würde denen wirklich sagen, das ist der drittbest aussehendste Anime dieses Season. Kontrovers.
Kann man schon so sagen. Aber dieser Anime trifft einfach so viele falsche Entscheidungen in seiner Storyline, wo ich einfach nicht mitkomme.
Oh, ich habe übrigens einen richtig guten Vergleich, was dieser zweite Teil der Folge ist und warum der mich stört.
Bitte.
Dieser zweite Teil der Folge ist im Prinzip einfach eine Werbung unserer Drogenbeauftragten Daniela Ludwig, die halt einfach nur den Kid sagen will, ey, Drogen sind echt scheiße.
Geil.
Und das hat mich an der Folge gestört, in dem zweiten Teil.
Schöner Vergleich.
So, wollen wir dem eine Note geben?
Yes.
Ich finde es cool, dass keiner von uns angesprochen hat, dass dieser Flugzeugentführer, dass dem plötzlich quasi so ein Tentakel aus dem Ohr gewachsen ist und der damit quasi die Detektivin angegriffen hat.
Ja, weil das auch genauso relevant war für den Anime wie für uns, einfach absolut null. Alle haben es. Unser Protagonist hat es auch einfach akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Manche Menschen haben das einfach, für solche Produkte an ihren Körpern.
Es wurde ja auch automatisch akzeptiert, dass ihre Kugel, die mit ihrem Blut gesegnet ist,
genau,
so den Vatikan-Status hat einfach nur und alles durchbricht und tötet.
Mein Wort ist Gesetz.
Ja, genau. Und dachte ich mir auch, wow, cool.
Ja.
Wir akzeptieren das einfach.
Genau.
Die Szene war ziemlich hammermäßig aus und was da drin passiert ist, ist egal.
Oleg, willst du direkt eine Note raushauen?
Ja, also ich glaube, der hat von mir jetzt eine zu positivere Note bekommen gehabt, auf jeden Fall, aber wie gesagt, es sieht gut aus, Kampf war gut, so der erste Einstieg, deswegen war ich auch so begeistert und habe dem auch deswegen auch eine 6 von 10 gegeben.
Da bin ich tatsächlich genau bei dir. Ich habe dem auch genau eine 6 von 10 gegeben. Ich überlege gerade, war das der Soundtrack? Nee, das war nicht der Soundtrack, den haben wir später noch. Wir haben später noch einen Anime, der bei mir halt sehr, sehr hoch bewertet ist, weil einfach Animation und Soundtrack einfach so herausragend sind, dass das halt kompensiert, dass die Story halt irrelevant
nicht deinem Geschmack
trifft. Nee, ich meinte gar nicht Remake Our Life. Da würde ich doch niemals Animation und Soundtrack loben. Ich bitte dich.
Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das hast du jetzt gesagt.
Okay. Hast du es echt nicht gemeint?
Nein, habe ich nicht.
Echt nicht? Okay, krass.
Ich hatte jetzt mehrere Kandidaten in
genau,
der Liste.
Genau. Und einer ist halt auch sehr, sehr offensichtlich. Jaku, wie schlägt sich dieser Kandidat bei dir?
Wie gesagt, also ich fand ihn jetzt, hab da echt Probleme mit dem Anime ein bisschen gehabt hier und an vielen Stellen. Und das ist eine Doppelfolge, der hat ihm echt nicht geholfen in meinen Augen. Ich gebe dem eine 4 von 10.
Und und Levi?
Ja, ich bin zwischen euch, ich gebe ihm meine 5 von 10, weil ich konnte der Story da größtenteils irgendwie von dem, was er an Entscheidungen getroffen hat, überhaupt nicht mitgehen, dass er nicht irgendwie einmal hinterfragt hat, was treibe ich hier einfach, sondern aufgrund seiner Vergangenheit ist einfach nur alles akzeptiert und von dem her Schwierig, sehr schwierig. Aber trotzdem 5 Punkte.
Dann sind wir im Mittel bei einer 5,25 oder einer 5,5? 5,25, ne? Ja,
5,25. 5,25, ja.
Ja. Wollen wir mit dem nächsten weitermachen?
Ja.
Es verschlägt uns nämlich jetzt in das Land Landia.
Ui.
Wir kommen jetzt zu How a Realist Hero Rebuilt a Kingdom. Dieser besteht aus 13 Episoden. Das Genre ist Action-Adventure und Isekai. Yes. Ist halt von einer Light Novel adaptiert und mein Lieblingsstudio JC Staff ist mit dabei. Ja, ja.
Nicht nur die Jokes von Remake Our Lives sind im Jahr 2006 stehen geblieben, anscheinend auch dein Lieblingsstudio. Geschmack.
Ja, ich gucke ja hauptsächlich JC Staff Sachen, deswegen. So, kommen wir zu der Beschreibung. Unser Kazuya Soma wurde in eine andere Welt halt beschworen. Was erwartet man dort natürlich? Dass man sofort sich natürlich in ein Abenteuer stürzt, doch ihm wird eine Aufgabe halt zur Last gelegt, dass er mal sich um ein ganzes Land oder besser gesagt um ein ganzes Königreich kümmern soll. Und dass er dann später, da er so schlau ist und in die Politik halt gehen will, ist es halt auch seine Stärke, wo er erstmal dem Land ein gewisses Konzept vorlegt, und zwar einmal von der wirtschaftlichen und einmal von der militärischen, also Stärkung halt, und präsentiert das halt dem König. Der König aber ist natürlich so angetan, dass er ihm einfach mal seinen ganzen Status überträgt und seine Tochter zur Verlobung gibt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist geil.
Ja. Ich glaube, das ist wieder so ein Anime, wo ich so einen Punkt und so ein Fass aufmache.
Wo fange ich bei dem Ding
hey,
überhaupt an?
Hey, es gab keinen Truck-Kuhn. Ja. Es gab keinen Truck-Kuhn.
Es gab noch nicht mal ein Bücherregal, was auf ihn draufgefallen ist, wodurch er ja. gestorben ist. Obwohl er vor einem stand.
Ja, ich habe Truck-Kuhn vermisst. Dimbola, ich will das nächste Mal wieder einen Truck-Kuhn haben.
Ja, dann musst du mit Jako sprechen, dass er den Anime nicht wegpickt.
Okay, Jako, wir klären das.
Ich mache jetzt wieder ein riesiges Fass auf. Ich weiß, für viele Leute ist das kein Problem. Alles total super. Aber, ey, Kolonialismus, Dreieckshandel und so. Ihr habt alle in der Schule aufgepasst. Das ist ja genau das, was wir eigentlich als Lehre aus der Vergangenheit ziehen sollten. Du fällst nicht in ein anderes Land ein und sagst denen, wie sie es besser machen sollen, wenn du keine Ahnung von deren Kultur hast und von deren Welt. Ich finde das halt wirklich, also ich finde diese Botschaft, die dieser Anime sendet, halt wirklich richtig, richtig, richtig mies. Quasi, dass halt jemand hier so, der so ein paar Basiskurse in der Uni hatte, um Kommunalbeamter zu werden, in eine andere Welt geht und dann halt meint so, ja, ich habe all eure Reichtümer verkauft, ohne zu wissen, ob die kulturell irgendwie wichtig sind.
Der Typ ist 18, weil wie viele Kurse kann der schon besucht haben? 30 ich habe seit, meiner frühesten Kindheit habe ich Erfahrungen in Siedler, in Stronghold, in Age of Empires und weiß der Geier was. Und weiß nicht, würde mir trotzdem nicht zutrauen, innerhalb von 3 Tagen die komplette Wirtschaft eines Landes zu verstehen und zu optimieren dann auch noch.
Levi, es gibt Online-Kurse.
Ja.
Kriegt man dafür auch ECTS?
Und als nächstes kommt da der König an. Anstatt dass er den halt, okay, vielleicht macht er das meinetwegen gut, aber verdammte Kacke, dann mach ihn zu deinem ersten Minister oder weiß der Geier was, aber ja, krön ihn doch nicht direkt. Was soll das denn? Bist du irgendwie so komplett ohne Selbstbewusstsein als Monarch eines kompletten Landes, dass du direkt deine Position dem nächstbesten, der es besser macht, abgibst? Was soll der Müll?
Der Fehler ist, dass der König zu wenig Konkubinen hat, mit denen er Kinder hat und damit zu wenig Erben. Und wahrscheinlich sein Vater hatte auch schon zu wenig Konkubinen und Erben, sodass sein Vater ihn zum König gemacht hat und nicht einen, der einfach viel besser dafür geeignet wäre.
Aber vor allen Dingen, was mir ganz, ganz stark gefehlt hat, bei der gesamten Folge war es einfach so, es gab keine richtigen Gags. Es gab so nichts, wo ich so ein bisschen gelacht habe. Also,
Ja, das ist schon sehr
ernst. Geschmulzelt, wenn ich jetzt mal so nochmal rückblickend. Ne.
Also mir ist nichts aufgefallen, sorry. Nee, also
tatsächlich.
Ja, die Gags waren ja schon quasi dahingehend, dass die Charaktere ja überzeichnet sind. Der König ist ja zum Beispiel bei uns in dem Anime ja quasi, ja darauf für den Ausdruck, aber er ist halt ein Lappen, der halt irgendwie von seiner eigenen Königin irgendwie halt getröstet werden muss oder irgendwie was auch immer. Und hat halt, er ist halt keine Führungskraft, um ein Land zu führen, sagen wir mal einfach, um es mal politisch korrekt auszudrücken. Und das soll quasi als ein Comedy-Faktor in dem Anime auch gelten, zählen. Und auch die anderen Charaktere, die da präsentiert werden, wie die Minister, wo er weil zum Beispiel, er kommt ja an in diese Halle, wo sie da alle sich ja versammeln, um ihnen ja erklären, ja hier, du wirst jetzt verkauft an als anderer Land, weil wir den Schulden, weil wir Schulden haben. Und
Kriegstribut kenne ich auch als Stronghold.
Und dann konfrontiert er diese und das soll ja quasi als Gag zählen, vielleicht zieht es ja auch für die japanische Kultur, vielleicht finden sie sowas witzig, wenn gesagt wird, wenn er unser Charakter fragt, ja, was passiert denn mit mir, wenn ihr mich verkauft? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie da jetzt ausgebeutet wirst, ist 1 zu 1000? Oh, nee, 1 zu 100. Und soll vielleicht ein Gag sein, aber ist halt super flach und irgendwie, keine Ahnung.
Ich denk halt auch, diese anderen Minister, die waren ja eigentlich auch nur da, damit der Raum nicht so leer aussieht. Weil das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Da stellen sie 35 Minister hin, von denen sagt einer was. Für drei Sätze.
Und der heißt auch noch Marx, also ist er wahrscheinlich der Gründer des Kommunismus.
Aber vor allen Dingen neben dem König, dieser, seinem Butler oder was auch immer.
Ja, das nee, war. Marx, genau, das war ein Minister.
Ach, das war
kein
der
Butler.
Okay, vor allen Dingen, man stellt ihm so eine Frage und der. Ich muss kurz nachdenken. Ich so, boah, er kommt zur Sache, Mann.
Ja, aber trotzdem war er immer noch einer von denen in dieser Folge. Also ich fand seine Stimme auch mega nervig. Die trotzdem ihre Stimme halt zumindest betont haben. Also falls ihr euch zum Beispiel an dieses Mädel erinnert, also die Tochter von ihm, die hat ja auch über irgendwo einen Gag gemacht. Die meint dann irgendwie so, du bist aber ganz schön realistisch, was? Also quasi hat einfach den Titel des Anime geil so gedroppt. Aber Wahnsinn. Das hat sie natürlich auch, also ich habe das jetzt ein bisschen betont, sie nicht. Und dann fällt das halt auch einfach nicht als Witz auf.
Realistisch bei dem Ding, ich suche vergeblich.
Ja,
klar. Aber das ist nicht das einzige Problem mit dem Anime, finde ich, in meinen Augen. Die tut mir leid, nicht. Also mein Problem ist halt, was ich da halt sehe, was halt, oder wo ich halt was mir halt sagt, dass ich nicht den nicht schauen werde, mich den nicht genießen werde, ist halt, ich bin mir sicher, da kommt auch irgendeine Art von irgendwie Konflikt zustande, dass er halt, damit jetzt nicht jede Folge einfach nur irgendwelche Bücher lesen und irgendwelche Dokumente machen, wäre ja ein langweiliger, wäre ja komplett der langweiliger
Kram. Du überschätzt Isekai-Anime.
Und wir sehen ja auch schon, dass da halt die ganzen anderen Frauen da irgendwie, ja, du musst dich jetzt auf den Weg machen, den König da, den neuen König kennenzulernen und den einzuschätzen und dies, das und ja, und ja, weiß nicht, ich finde also, das wird quasi der Hauptfokus sein. Da wird nicht eine starke Message sein. Es ist eine Light-Novel-Adaption, muss man dazu noch sagen, ja. Es wird ein sanfter Verlauf der Geschichte sein. Es wird nicht irgendwie ruckartig Arc für Arc kommen und ein großer Aufbau und ein größerer Höhepunkt. Wird es halt nicht geben. Es wird eher schon so, eher so eine seichte Unterhaltung sein. Und für die Leute, die das halt mögen oder sowas halt genießen, ich sehe auch jetzt im Thumbnail, es gibt auch Catgirls anscheinend, keine Ahnung.
Hast du den Löwen da?
Dieses, unten rechts, sehe ich nur so ein halbes Gesicht mit Katzenohren.
Ah, ja, tatsächlich.
Und, ja, das ist, keine Ahnung, für mich ist es nichts, für andere mag es vielleicht was sein. Und, keine Ahnung, ich finde halt, es muss halt ein schnelles, solche Animes haben halt viel zu langsames Pacing, was halt die Story halt einfach irrelevant macht, in meinen Augen.
Also, ich wage jetzt einfach einen Versuch, nicht den Anime zu verteidigen. Also mir haben halt schon ganz viele, die Light Novel lesen, gesagt, dass sie die Light Novel halt so zumindest gerne lesen. In dem Anime wirkt das halt einfach alles mega oberflächlich, also diese ganzen Themen, die der behandelt.
Ja.
Und ich weiß nicht, also ich kann es ja einfach jetzt auch sagen, die ersten 8 Minuten des Anime habe ich nicht so wahnsinnig aufmerksam verfolgt, weil im Prinzip wurde da halt erzählt, wie er in die andere Welt kommt und dass die in so einer Welt sind, wo die durch die Dämonen, die aus so einem Loch rausstiegen, bedroht sind und jetzt die so eine gemeinsame Kriegslinie, die Überbleibenden haben und so. Und das habe ich halt schon in 20 anderen Anime gehört. Das muss ich mir nicht zum 10. Mal anhören. So.
Das heißt, bei den anderen 10 hast du dann auch nicht aufgepasst, ja?
Ich habe einmal bei hier, wie heißt der, Tale of the Wedding Rings, den Manga von den Maybe-Leuten, habe ich mal einmal aufgepasst.
Wollen wir kurz etwas zur Animation sagen? Welche Animation?
Oh, so schnell.
Ja. Also wie gesagt, also am Anfang fand ich die Hintergründe noch sehr toll, aber auch mit der Zeit haben die dann immer weiter mehr nachgelassen.
Also architektonische Errungenschaften hatte das im Mittelalter halt auch
Ta
einfach noch
ta
nicht so sehr.
tatsächlich, ja, aber es sah ganz schnieke aus. Mehr gab es dann aber auch nichts Positives von meiner Seite aus. Es tut mir wirklich leid, Neji, dafür, dass du jetzt gleich mein Anime zumindest mal mit unterstützen willst, aber.
Immerhin, immerhin. Ich muss irgendwo Support spielen, das weißt du doch.
Ja, aber von mir gibt's da jetzt bei dem
Alles
hier
gut.
leider auch nicht allzu viel Rückendeckung.
Alles gut.
Nein, ta tatsächlich. No normalerweise bin ich ja auch ein großer Verfechter von Isekai und Fantasy und dergleichen und finde da auch viel Positives in der Regel drin. Aber bei dem hier,
Ich bin gespannt, ob wir die gleiche Punktzahl haben.
kam jetzt gar nichts so.
Ich finde das auch einfach, ist auch einfach kein gutes. Also, ich komme einfach direkt zur Bewertung. Ich habe ihm eine 5 von 10 gegeben. Ich finde es auch einfach kein gutes Character Building, quasi zu
Ja.
sagen: Hey, ich wollte schon immer mal Kommunalbeamter werden und jetzt führe ich halt so ein mittelalterliches Land. Das ist auch einfach kein gutes Character Building. Jaku.
Ja, ich bin hier 4 von 10.
Das ist noch hoch.
Hätte ich jetzt auch tief erwartet.
Ja, so, wer will unterbieten? Kann noch wer unterbieten?
Klar, ich kann unterbieten. Also das, was du gerade gesagt hast, wäre die nächste Schlagzeile bei der Bild. Ich gebe dem eine 3 von 10.
Da muss ich sagen, wir geben die gleiche Punktzahl. Ich gebe ihm auch eine 3 von 10.
Damit sind wir im Durchschnitt wo?
3,75.
Dankeschön.
Bitteschön.
Und jetzt als Überleitung, perfekt, von Dämonen und Kriegslinien kommen wir zu Yakus Anime.
Ja, perfekt. Da hatten Deities Only Know Peace.
In diesem Anime sieht man nämlich auch mal die Dämonen.
Ja, und Blut.
Wuhu!
Und ich muss übrigens euch mal kurz erinnern, also wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil das Wasser wird langsam kalt.
Ja, und du wirst auch schrumpelig, dann bist du auch alt. Eigentlich wäre das die geilste
Du
Überleitung,
kannst
jetzt,
ja
wo du
noch ein
gesagt
bisschen
hattest.
warmes nachkippen.
Ja, aber das hört man dann.
Du kannst ja rausschneiden.
Nein, das machen wir doch nicht.
Ein Live-Channel leben wir wollen es nicht. Ich habe mitgebracht, habe ich ja schon erwähnt, der Eiderton Deities Only Know Peace. Der wird 11 Folgen haben. Ist ein Action-Adventure-Fantasy-Anime. Ist eine Manga-Adaption vom Studio MAPPA. Und den Simulcast kann man sich bei Crunchyroll anschauen. Und ja, wie schon auch der Name auch ein bisschen sagt, oder vielleicht auch nicht, die Eidaten sind quasi die Götter der Welt in dieser Fantasiewelt, die quasi die Menschheit und die Lebewesen da drin vor Dämonen beschützen und gegen diese Dämonen auch kämpfen. Diese Dämonen wurden jedoch vor Hunderten von Jahren quasi gebändigt und versiegelt, was dazu führt, dass halt diese Götter ja nicht mehr, also ihre Aufgabe nicht mehr wirklich erfüllen können, weil es ja keine Dämonen mehr gibt. Sprich, sie leben ihr dann ein eher ruhiges Leben, ein friedvolles Leben, wie auch der Titel ja schon sagt. Und da startet auch unser Anime mit unseren Charakteren, die wir dann noch quasi dann noch in den weiteren 10 Folgen dann noch verfolgen werden, wo sie halt ihren ganz normalen Alltag leben. Die einen trainieren, die anderen trainieren nicht, weil es ist ja nicht notwendig momentan. Und dann kommen wir zu einem Punkt, muss ja irgendwann irgendwas passieren. Wir werden jetzt natürlich nicht 11 Folgen lange schauen, wie die einfach nur ihren Alltag leben und das Slice of Life irgendwie
Tatsächlich sehen wir davon sehr, sehr wenig.
genießen. Sondern es kommt, wie es kommen muss. Die Dämonen stehen wieder auf. Oder in dem Fall werden halt aufgetaut in dieser ersten Folge. Und ja, sagen wir mal, die Gewaltdarstellung ist schon sehr explizit im Vergleich zu anderen Action-Animes, finde ich.
Würde ich jetzt insoweit widersprechen, also dadurch, dass du natürlich so sehr viel so diese Pop-Art-Ästhetik hast, so mit so sehr, sehr knalligen Farben,
Genau, wollte ich ja.
das genau, das entschärft das so ein bisschen.
Genau, es ist nicht so, es ist nicht so ernst
Es
dargestellt
macht das
quasi.
comichaft so, genau.
Genau.
Genau, ja.
Was auch, finde ich, aber voller Plus ist für den Anime. Also ich finde den Zeichenstil einfach brillant. Also nicht brillant, aber halt, ich will jetzt nicht so oft brillant sagen in dieser Folge heute.
Ich glaube, das war das einzige Mal.
Ich habe beim 86 brillant gesagt.
Okay, stimmt, hast recht.
Aber ich finde den Zeichenstil auch super cool. Als ich mir auch meine Picks angeschaut habe von dieser Season, habe ich mir auch die Trailer angeschaut, als ich dann meinen Top-Pick quasi davon aussuchen musste. Und habe mich auch bei dem Anime habe ich es dann sofort gesehen, das ist halt okay, der Zeichenstil, die Dynamik, die da quasi herrscht, finde ich einfach super. Und die erste Folge haben wir jetzt auch angeschaut und ich muss sagen, hat mich auch überhaupt nicht irgendwie etwas negativ daran, habe ich nichts Negatives daran gesehen, an diesem Zeichenstil oder an dieser, ja.
Mich hat das Ganze erinnert an so eine Mischung von The Great Pretender und Mob Psycho. So gerade das Opening war sehr, hat mich also zumindest mal ans zweite Mob Psycho erinnert. Irgendwie sehr, sehr, sehr flashig, so wie so ein LSD-Trip teilweise.
Hast du Dorohedoro zufällig mit uns geguckt?
Nee, habe ich leider nicht.
Das ist ja auch von Studio MAPPA. Und da war das quasi im Opening so, dass dieser Kaiman so 20.000 Mal geklont worden ist und also auf so einem Fließband immer so runterlief. Und jeder Kaiman hatte eine andere LSD-Farbe. Und wenn die auf den Boden geklatscht sind, hatten die so einen anderen Farbklecks quasi immer auf den Boden geklatscht. Und der hat als Kopf dann auch zum Beispiel eine Gyoza-Teigtasche und sowas. Also so in dieser Art ist dieses Opening halt auch.
Ja, aber genau, und vom restlichen Stil, wir hatten ja vor der Realist, wo ich gesagt habe, die Hintergründe haben mich ziemlich stark angesprochen und dann kommt halt dieser krasse Stilbruch und ich dachte schon in den ersten Minuten, oh scheiße, was zum Geier muss ich mir hier wieder antun. Aber der ist tatsächlich wesentlich besser animiert, als es so in den ersten paar Minuten, also spätestens beim Opening merkt man, oh, halte mal, der ist jetzt tatsächlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und
Ich habe mir auch gedacht gehabt, als ich gesehen hatte, ich so, da sieht man so eine Sonne, ich so, geil, also hätte auch mein Neffe malen können, so, sieht interessant aus, aber dann kam so, als sie sich halt auf diesem großen Berg bewegt hatten, bei diesem Siegel halt, ne, der die Dämonen eingesperrt hat, fand ich halt auch ganz geil, wo sich halt der weibliche Charakter so hingestellt hat und die Sonne so geschienen hat und dann hat es wirklich so dieses weiße Schimmern von der Sonne halt, wirklich so schön transparent so über ihr Gesicht halt komplett gemalt wurde und ich dachte erstmal so, habe ich gerade was im Auge oder sehe ich das gerade richtig? Ist so, nee, doch.
Oder wo sie später diesen ganz hohen Berg einfach einmal so eine komplette 360-Grad-Kamerafahrt gemacht haben. Also
ja,
sehr überragend.
Genau das zum Beispiel oder auch wo die halt im Schnee waren, fand ich halt auch dieses Kühle und dann.
Ja, da waren die ganzen Schatten, waren pink.
Genau, diese Schatten waren so pink, so dieses Rot. Pink nennen wir es mal irgendwie so in der Kombination. Und das fand ich schon cool. So.
Ich will übrigens nicht, dass es untergeht. Levi hat gerade gesagt, so Great Pretender. Ich glaube, also da bist du an was Gutem dran. Also es sieht wirklich aus wie Great Pretender.
Ich glaube, ich habe jetzt zumindest keine Überschneidungen gefunden, was die Mache da angeht.
Ich fand das Ende etwas verstörend. Ihr?
Lassen wir mal das Ende noch beiseite.
Okay.
Wir verschieben das nochmal, bitte. Wir sind gerade bei den positiven Sachen noch.
Um das so ein bisschen zu teasern, ich frage mich, was die, also ich glaube, ich habe eine Idee, aber was haben sich die Macher, also was wollten sie damit ausdrücken?
Und dann kommt natürlich diese erste Szene und dann diese völlig übertriebene Brutalität, dass, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat zu seiner Meisterin, alte Hexe oder sowas, hat er sie beleidigt und sie tritt ihm erstmal eine in Slow Motion. Ja, schön. Und dann kniet sie über ihm, batscht links, so völlig ausdruckslos, eigentlich auch nur schwache Schläge, so relativ gesehen, aber überall links und rechts spritzt das Blut quasi so aus ihm raus. Und komplett übertriebene Gewalt, ich bin dabei.
Hinterher sagte ja auch noch diese Brillenschlange quasi so, ja, erinnerst du dich noch daran damals? Ich dachte wirklich, ich würde sterben, als sie mich das erste Mal verhauen hat. Da hat sie mir dreimal das Genick gebrochen und so, ja.
Und da hat er mich dann doch für sich gewonnen gehabt, definitiv.
Und jetzt können wir so langsam vielleicht zum Negativen übergehen. Also die Charaktere sind erstmal so grob, verhalten sich wie Superhelden. Die Welt wird eigentlich gar nicht erklärt. Ich fand auch, dass quasi wie diese Dialoge geschrieben sind, diesen einen Gag mal beiseite genommen, auch sehr, sehr klobig irgendwie.
Ja.
Viel mit Klischee belastet, viel Exposition, bla. Also irgendwie sowas haben wir alles schon mal gesehen. Und dann kam mir so ein Gedanke, als die dann gekämpft haben, Moment, das ist irgendwie wie so ein Kaiju-Film, weißt du, so ein Godzilla-Film. Weißt du, was ich meine?
Ist mir auch ganz kurz in den Sinn gekommen, ja, auf jeden Fall, ja. Vor allem auch, wenn er dann ja mit diesen Pistolen, also mit der Pistole angeschossen wurde und es halt kaum juckt und so weiter und auch dieses Monster quasi da stand und das alles vernichtet hat. Auf jeden Fall dieselben Vibes, hatte ich auch gefühlt, ja.
Und Levi hat dann einfach so gesehen, wie dieser Dämon quasi dann so halbtot ins Wasser gefallen ist mit einem Loch in der Brust und in diesem Brustloch sich dann quasi so Wasser gesammelt hat und du so einen kleinen Minisee hattest da und so. Das fand er lustig. Oder wo dann zum Beispiel so eine Kamera, so eine Kameraeinstellung gab, wo sie genau durch das Loch quasi gefilmt haben, so.
Es war schon sehr, sehr übertrieben, die Gewalt dargestellt, ja.
Ich muss halt auch nochmal sagen, dieser Yoshiaki Dewa, der die Musik gemacht hat, ich kannte den, klar, der hat bei PA Works ultra viel gemacht, hier Nagi no Asukara und so. Mhm. Flying Witch fand ich auch, war eher einer der herausragenden Teile an diesem Anime. Ist hier sehr, sehr ähnlich. Also ich erinnere mich jetzt nicht an eine Szene, wo er mit seiner Musik nicht die Szene noch besser gemacht hat. Und er trifft halt genau diesen Sweet Spot, wo seine einzelnen Kompositionen quasi so unique und eigenständig sind, aber es trotzdem halt nicht quasi den ganzen Raum von der Serie wegnimmt. So ein bisschen so wie der Komponist von Beastars, den ich auch sehr
mag. Auch immer die Gratwanderung quasi. Also wenn du dich jetzt an den Soundtrack nicht erinnerst, war das jetzt wirklich ein schlechter Soundtrack oder war der tatsächlich so genial, dass er quasi die Szene einfach nur das, was er tun soll, untermalt hat. Dass er weder positiv noch negativ aufgefallen ist.
Also ich würde einfach empfehlen, wenn sich jemand die Folge noch ein zweites Mal von euch anguckt, wirklich, hört auf den Soundtrack. Der war richtig großartig. Ja.
Tatsächlich, ja.
Das Opening ist ein Jammer.
Überleg gerade. Es war auch so eine kreative Band, irgendwie sowas.
Opening ist richtig, richtig cool, ey.
Also vom Aussehen sowieso. Also ich bin immer dabei, wenn Leute irgendwie in Scheiben gesliced werden und deren Hirne sieht und so bla. Ich weiß auch noch nicht so 100%, wie es mit diesem Anime weitergeht. Ich habe erst gedacht, quasi diesen Dr. Obami heißt der, glaube ich, irgendwie.
Obami.
Ja. Was lustig ist, weil wenn er nicht Obami hieße, sondern Yubami, das wäre, glaube ich, dann die Protagonisten aus Kakegurui, aber es ist ja egal. ich habe erst gedacht, er ist quasi so ein bisschen so ein Dr. Eggbert oder Dr. Robotnik aus Sonic so ein bisschen. Ja, dass klar, der quasi jede Folge irgendwie so einen Dämon quasi aus dem Eis holt und dann halt die dagegen kämpfen oder so.
Ja, das war mein Grundgedanke. Ich hatte voll Bock auf Sonic danach. Deswegen kam es mir so vor.
Ja, nice.
Ja. ich habe ihn mir so angeschaut, gehabt, ich so, boah, irgendwie habe ich voll Bock auf Sonic, aber ich habe es jetzt.
Ich weiß
aber jetzt nicht, hast du den Schleier gelegt, danke dir,
Bruder. Ja, gern geschehen.
Das ist geil.
Der Gedanke kam mir auch nicht sofort, keine Sorge. So, und jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Sache, über die wir reden müssen, das Ende.
Wollen wir das Stück beschreiben, wie es gemacht wurde?
Wie kommt man auf die Idee, eine Vergewaltigungsszene mit klassischer Musik und schwungvollen Bewegungen, wie er quasi während diese Nonne quasi an seinem Gemächt so dranhängt, quasi so schwungvoll im Kreis zu wirbeln, als würden sie tanzen?
Und zum dritten Mal, ich weiß es nicht.
Ja, das ist eine Glorifizierung von Vergewaltigung. Ich vermute mal, also sie wollten ja, also das war ja ganz offensichtlich, war diese Stadt ja quasi so ein bisschen im Krieg verfallen. Und solche Sachen passieren im Krieg. Und das ist auch wichtig, dass man die anspricht und so. Aber nicht mit klassischer Musik und schwungvollen Bewegungen glorifiziert. Ich vermute einfach mal, dass die halt quasi zeigen wollten, weil diese Idaten-Deities die kennen zwar nur Frieden, aber nur Frieden gegen die Dämonen. Also die Menschen verkloppen sich ja bestimmt seit den letzten 800 Jahren gegenseitig.
Sowas, was Menschen halt
genau kennen, und das ist diesen tun. Das ist diesen Idaten halt einfach nicht aufgefallen, obwohl sie sich darum ja hätten kümmern können, aber es war halt einfach nicht ihr Zuständigkeitsgebiet, so wie man
sich
das
vorstellt. Ja, aber muss man das so darstellen? Hätte man da nicht auch einfach, keine Ahnung, einen Kindersoldat?
Das war unnötig einfach.
Aufs Schlachtfeld schicken können oder sonstige Skandale kreieren? Ach, das, also, Entschuldigung.
Ich glaube, also vielleicht die Person, die ja diese Geschichte ursprünglich gezeichnet hat, ist ja dieser Amahara, der hier, wie heißt das? Interspecies Reviewers gezeichnet hat.
Ja.
Mit seinem Profidebüt und so. Der hat einfach, glaube ich, so eine, also war ja auch in Interspecies Reviewers so, dass der halt einfach eine sehr, sehr komische Art hat, quasi so edgy und Story zusammenzubringen.
Ja, aber der Punkt bei dem Punkt ist ja nicht nur, es ist nicht nur so, dass es ja irgendwie eine krasse Szene ist, was für den Zuschauer halt quasi verwirrt, sondern es kommt einfach so plötzlich. Also du hättest ja niemals erwartet, dass so eine Szene nach den ersten 18 Minuten des Animes kommt.
Vor allem die ganze Zeit war es wirklich übertriebene Gewaltdarstellung. Es war aber trotzdem alles auf lustig getrimmt. Es war alles auf, auch mit den knalligen Farben und so weiter.
Aber dann war die
Irgendwie.
Gewalt auf einmal real, ja.
Und als ich die Szene geschaut habe, also gesehen habe, habe ich es auch am Anfang auch nicht wirklich so richtig glauben wollen.
Gerafft, was da, dass das wirklich passiert, das
Genau,
dachte
weil
ich
ich habe
auch,
halt, ich
ja.
hab halt immer, meine erste Assoziation war, okay, man sieht ja nur so die Silhouette und da sieht man auch so Blutspritzer. Und ich dachte, okay, jetzt kommt dann, jetzt ist anscheinend irgendein Idaten hat gekommen, hat jetzt
Hat sie
massakriert
gerettet.
die gerade,
Ja,
ja.
genau.
Und dann kommt noch ein Blutspritzer und dann endet die Szene. Da sieht man nur, wie sie halt dann nicht mehr in der Silhouette, sondern halt.
Ja, genau. Ihr Kopf, also ihr Gesicht halt sehr schmerzverzerrt und so.
Also genau den Grundgedanken hatte ich nicht, weil ich mir schon gedacht hatte, als das gezeigt wurde, dachte ich mir so, ah, Nonne, entjungfert, alles klar.
Ja, aber
Passt.
die Sache ist halt das Framing. Also darüber redet man ja auch sehr viel in Nachrichtenberichterstattung oder so. Wenn du halt diese Szene, also vielleicht erinnert ihr euch an Psycho-Pass, da war auch so eine Szene, die sehr, sehr gewalttätig war, wo dieser halbblinde Typ mit seinen Roboterhunden da mit seiner Shotgun quasi rumgeschossen hat. Und da lief dann auch klassische Musik. Normalerweise machst du sowas halt, um irgendwie eine Ekstase zu zeigen. Aber du zeigst keine Ekstase in einer Vergewaltigungsszene. Weil damit glorifizierst du Vergewaltigung. Du hättest ja zum Beispiel, genau, du hättest die, sorry Jakob, geht ganz schnell, du hättest die Szene ja auch einfach quasi mit diesem, also was weiß ich, diese Szene, wo er sie so halt so schwungvoll in der Silhouette rumwirft mit klassischer Musik, die hättest du ja einfach komplett rausnehmen können und dann einfach quasi kurz Schwarzbild, 2, 3 Sekunden und dann ihr Gesicht zeigen.
Ja.
Weißt du, wie ich
Auch
meine?
klar,
Also, ja,
du
ich
hättest
verstehe, was du
einmal,
meinst. So vorher,
einmal
nachher,
ein
genau.
anderes Mittel nehmen können oder du hättest es anders inszenieren können.
Genau, so,
Das wären so die
Akku.
zwei Optionen gewesen, dass ausgerechnet die ge genommen wurde.
Ja, passiert. So, Jaku.
Der
Entschuldigung.
Punkt bei der klassischen Musik möchte ich jetzt nur nicht, dass man das irgendwie falsch versteht. In den Filmen und in den Serien und so weiter, da wird klassische Musik auch sehr häufig auch für die Antagonisten verwendet. Also es ist nicht nur so, das soll jetzt nicht irgendwie nur irgendwie, wie schon gesagt, so ein Ekstasegefühl sein oder sowas. Es ist ja auch in vielen Filmen auch deren Theme quasi. Wenn der Bösewicht sich fertig macht, seinen, keine Ahnung, seinen Weltzerstöreranzug sich anzieht und so weiter, hört man halt, wie er alleine in seinem Raum klassische Musik hört. Oder auch bei The Joker oder sowas, wie er dann halt in Bad dann da tanzt.
Oder in Skate the Infinity, wo der Typ da halb nackt vor seinen Monitoren steht, falls ihr euch an die erste
Genau.
Folge erinnert.
Ja.
Aber das ist ja auch eine Form von Ekstase. Also Realitätsverlust ist ja auch eine Form von Ekstase. Also, ne? Deswegen wird das ja auch bei Bösewichten genutzt. Ja, okay, ich verstehe, was du mir sagen willst. Okay, ja,
Ja,
hast
und
recht.
in dem Falle sieht man auch mehrere Aspekte, was halt das Böse dabei betrifft. Man sieht ja auch, dass die halt, ja, diese Kirche quasi ja einrammen. Die halt tragen komplett schwarz. Ja, ist vielleicht eine Nazi-Anspielung, ich weiß es nicht. Ich kenne sonst keine andere militärische Soldaten, die schwarz tragen. Aber wie gesagt, ist jetzt kein Problem. Also es gibt halt sehr viele Bilder, die halt die als das Böse darstellen. Und halt der ultimative böse Move, den sie halt zeigen, ist halt dann die Vergewaltigung einer Nonne. Ich weiß jetzt nicht, also mich hat es auch schockiert, also weil ich halt einfach nicht damit gerechnet habe, dass sowas passiert in dem Anime. Denn der genaue Grund, ich gehe mal stark davon aus, dass es wird schon irgendeine Folge haben in der nächsten Folge oder in der Geschichte. Es ist jetzt einfach nicht nur ein Bild, um zu zeigen, warum die Menschen scheiße sind oder sowas.
Meinst du immer am Ende jeder Folge wird es immer etwas Besonderes geben?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die Nonne spielt eine größere Rolle als nur, dass sie einfach mal eine Nonne ist, die kurz da gezeigt wurde. Ich glaube, die Nonne hat doch ist ein Charakter der Serie, die quasi weiterhin quasi gezeigt wird in dem Anime.
Steile These. Nee, du hast mich, finde ich, überzeugt. Also, ja, in dem Framing macht, also oder Mindset macht diese Szene vielleicht dann doch schon Sinn. Gut, jetzt habe ich in der Vergewaltigungsszene verteidigt. Tiefer kann ich gar nicht sinken.
Das ist eine Badewanne. Natürlich
Ja.
kannst du noch tiefer sinken.
Blub, 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 blub.
Abtauchen.
Abtauche.
Mach ich am Ende, okay.
Okay.
Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Gut, ich fange einfach an. Ich gebe ihm die 7,5. Habe ich ja eben schon angekündigt. Ich mache immer, habe ich auch schon in ganz vielen Podcasts gesagt, immer so vier Einzelnoten, irgendwie Story, Figuren, Animation, Musik und daraus bilde ich nochmal einen Durchschnitt. Und Musik ist bei mir halt schon so 9er Bereich. Und Animation ist auch nicht viel weiter dahinter. Diese Hintergründe, die du gelobt hast, Levi zum Beispiel. Ich hatte auch das Gefühl, das sah so ein bisschen aus wie in Borderlands quasi. Da hast du ja eigentlich 3D-Objekte in Borderlands und du legst diese 2D-Grafiken so drüber, damit das so diesen Comic-Look ja bekommt. Nur, dass du halt hier das von vornherein ja kein. Wobei, mit den Kamerafahrten, vielleicht war es wirklich 3D. Vielleicht ist es Cell-Shading. Egal. Habe ich gesagt 7,5?
Ja.
Okay.
Jo.
Ja, wie gesagt, ich fand Drehbuch und Charaktere gar nicht so geil, aber das andere zieht das halt so ein bisschen raus. So. Neji, du?
Ich gebe dem einfach eine 7 von 10.
Okay. Es ist auch hoch.
Ja.
Ist das, hast du schon eine höhere Bewertung heute abgegeben?
Ich glaube nicht. Nein. Ich? Meinst du mich
jetzt? Ja.
Nee, das kommt noch.
So.
Ich höre schon, ich sehe schon. Ich spüre, wie. Ich habe gerade so ein leichtes Zittern bekommen, gerade so ein bisschen Gänsehaut.
Ja, ja.
Ist dir der Schauer kalt in den Rücken
runtergegangen? Ich habe so gerade so. Brrr.
Ja, kurz, zum Glück sind wir uns einig, dass das heute der beste Anime war, oder?
Ja, ich wollte jetzt auch nicht schon spoilern, zu sagen, es spielt keine Rolle, was Neji jetzt als nächsten Anime bewertet. Aber ich fand den Anime jetzt hier super. Ich gebe dem auch eine 8 von 10.
Neji, Levi, spürt ihr so die Achse?
Nein, nee, nein, ich spüre nur den Uppercut, den Jakku dann später auf mich macht.
Links und rechts.
Tatsächlich wäre meine Bewertung auch relativ hoch gewesen. Ich ziehe aber, sorry, ich muss das tun, Punkt für die letzte Szene ab und bin auch bei einer 7 von 10.
Wow, heute treffen wir uns echt gleich.
Ja.
Dann haben wir 7, 7, 7, 5 und 8.
7,375.
Danke dir.
Bitteschön.
Und damit sind wir schon, also schon nach einer Stunde 10, ja, bei unserem letzten Anime.
Jawohl.
Remake Our Life. Remake this Podcast, bitte nicht nochmal eineinhalb Stunden.
Oh, ich habe vergessen, Aufnahme zu drücken.
Ah, verdammt.
Unser Podcast bekommt 12 Episoden, oh, 150 schon ein bisschen drüber. Genre-Text, romantische Komödie zwischen mir und Dimbola. Live und auf Live.
Zwischen dir und Oleg.
Adaptiert von einer Light Novel von dem Studio Feel und den Simulcast.
Von Jaku.
Jaku Roll zu sehen. Wir starten im Jahre 2016. Unser Main-Protagonist, dessen Namen ich gerade nicht. Doch, da, der Kyoya, hat gerade seinen Job verloren, seine Firma lief nicht so gut, kehrt nach Hause zurück, macht dann verschiedene Bewerbungsgespräche. Bei einer dieser Bewerbungsgespräche trifft er dann auf eine Abteilungsleiterin, die ihn zu seiner neuen Firma dann einlädt. Da geht das Projekt auch pleite und ja, kacke, was machst du in dem Moment? Natürlich 10 Jahre in der Zeit zurückreisen, damit du Entscheidungen neu treffen kannst. Und zwar war es so, er hatte damals die Zusage von 2 Unis bekommen, einmal von einer stinknormalen Wirtschaftsuni, der sichere Pfad, den er gegangen ist, der ihn dann nicht so sicher an sein Ziel, das er da dann bekommen hat, geführt hat, und zur anderen die Kunstuni. Und dieses Mal entscheidet er sich für die Kunstuni.
Yay.
Also man merkt es schon im Titel, von der Idee her ist es ja, ihr kennt vielleicht Real Life, Remake Our Life, Real Life Our Life,
ja.
Ja, ist jetzt von der Idee her ziemlich ähnlich, also bei Real Life geht es ja genauso darum, da ist es ein bisschen anders gemacht, durch...
Ja, da wurde eine Pille geschluckt.
Eine Pille geschluckt, genau, die dann jünger macht, damit sie nochmal verschiedene Phasen ihres Lebens, Entscheidungen neu treffen können. Hier wird's mal gar nicht erklärt, also er schläft einfach ein und wacht halt auf. Das ist auch der einzige Punkt, wo ich sagen muss, da bin ich mit dem Ding nicht so ganz konform.
Nee.
Dimbola sieht das Ganze ein bisschen anders.
Komplett. Ich kann das nicht akzeptieren, wenn Leute Real Life hier. Also, du hast halt Szenen und diese Szenen sollen ja quasi vermitteln, wie ein Charakter von seinen Eigenschaften ist. Und in Real Life ist diese ganz prägnante Szene, die quasi, wo er sich in der Oberschule halt eine Zigarette anzünden will.
Oh, voll geil.
Weil das halt sein Charakter ist. Er ist halt so ein Charakter, der sich halt einfach mal abends eine Zigarette anzündet. Und die, die Szenen, die wir halt hier haben, die uns quasi zeigen sollen, was für Charaktere wir hier haben, da haben wir dieses Mädel, was dann auch noch so, also wenn die halt nicht so komplett energielos wäre, hätte ich halt gedacht, das wäre ein Anmachspruch gewesen oder so. Die meint halt so, ey, mein Futon war noch nicht da, ich habe mir einfach deinen geliehen und hat dann halt neben unserem Protagonisten quasi am ersten Tag quasi in dieser Studentenwohnheim da der Kunstuni halt, ne, bei ihm geschlafen, erste Nacht direkt neben ihm. Und dann wacht er auf und denkt sich so, das klingt halt wie dieses Eroge, an dem ich gearbeitet habe. Und im nächsten Moment erschreckt er sich, geht halt so quasi so einen Schritt zurück und sie wacht halt auf und so ganz verschlafen, grobt sie halt quasi zu ihm hin und nimmt erstmal die Milch vom Vortag, die der Protagonist da halt stehen gelassen hat und trinkt einen Schluck und dabei geht halt so ein paar Tropfen auf sein Dekolleté. Und dann kommen kommen halt die anderen Mitbewohner halt rein und durch den Schock quasi fällt sie quasi in seinen Schritt. Alles Anime-Standard. Aber was uns diese Szene ja sagen soll, sie ist tollpatschig. Punkt.
Ja.
Und die ganzen anderen Charaktere, die sind nicht besser. Also es gibt noch einen so einen, ich überlege gerade, das ist ein Kommilitone, der lebt nicht mit ihm zusammen. Seine Eigenschaft ist, dass er halt gerne Sport mag. Und das merkt man daran, dass er sich nur über Sport unterhält mit unserem Hauptcharakter. Die frühere Abteilungsleiterin, die ist zufällig auch an dieser Uni in diesem Jahrgang, deren Eigenschaft ist es halt, dass sie total die Streberin ist und halt total ernst und halt schon im ersten Semester irgendwie Regie bei Filmen führt, was eigentlich erst die höheren Semester machen. So funktioniert dieser Anime. Und das ist ja noch nicht quasi das Ende. Also dieses eine Mädel, sie findet dann ja irgendwann heraus, dass sie quasi diese Charakterdesignerin ist, ich habe es mir irgendwie aufgeschrieben, Akishima Shibo, weil ich dachte, es wäre eine Anspielung auf Akiyuki Shimbo, den Chef, ich weiß nicht, ob er Gründer ist, aber das ist zum Beispiel der Regisseur hinter Madoka Magica. Findet heraus, sie quasi die ist, mit der er all die Jahre zusammenarbeiten wollte, aber er nicht konnte, weil die Projekte alle gecancelt worden sind und Firmen pleite ging und so. Und jetzt hat er diese beiden Love Interests, seine Arbeitskollegin und diese Charakterdesignerin. Und wir sind wieder bei Saikano. Und jetzt sind wir bei Oleg.
Okay, ich würde ganz gerne noch mal kurz den Anfang aufgreifen und zwar konnte ich mich halt ein bisschen, also als Koya die ganze Zeit halt versucht hat, als er in dieser Spielfirma da angefangen hatte, wirklich da so mit Elan und Leidenschaft halt sich dahin zu arbeiten, habe ich mich da halt so, an manchen Teilen habe ich mich erstmal irgendwo selber ein bisschen identifiziert gehabt, wo ich so wirklich auch mal so gewiss, so richtig Zeit investiert hatte und alles drum und dran und du hast den ganzen Tag verballert und dann kommt am Ende so, ja nee, wird nicht gebraucht, weg damit.
Ja, Projekt und, eingestellt.
Genau, Projekt halt
und dann,
eingestellt.
Und dann auch so mit diesem Satz hier quasi, ey, die Firma kümmert sich nur um Mobile genau. Games und so, ja.
Genau, genau. Und wie er halt so in dem Bereich halt weggestoßen wurde, muss ich schon sagen, war es schon eigentlich gut verkauft.
Also, ich finde, ich gucke halt so ein bisschen, das ist so eine Eigenschaft von mir, ich gucke halt immer sehr aufs große Ganze. Vielleicht ist dieser Anime auch in der falschen Zeit erschienen. Also nein, ich finde ihn auch aus ganz vielen handwerklichen Sachen Grütze. Also aber auch einfach nur, weil ich solche Anime halt nicht mag und solche Anime nicht suche. Worauf ich aber hinaus will, dieser Anime ist doch auch eigentlich schon so ein bisschen so ein Armutszeugnis. Sind Medienmanager in Japan der Meinung, dass es keine andere Möglichkeit gibt, ein Anime für 30-Jährige zu machen oder fast 30-Jährige, ohne die Prämisse, ey, ich wandle nochmal zurück in die Zeit?
Danke.
Also weil nimm Tokyo Revengers letzte Season.
Läuft auch noch.
Oder diese Season auch noch, ja. Hast
recht. Der war gut.
So, Jacke, du sagtest gerade danke.
Genau, das ist auch mein Punkt, den ich halt überhaupt nicht mag. Und in dem Anime besonders als recht nicht, weil bei Real Life zum Beispiel, hast du ja schon erwähnt, hast du zumindest die Charakteristik von diesen 30, oder ich weiß nicht, wie alt er war, bevor er halt zurückgereist ist, aber er war halt immer noch derselbe und hat immer noch seine Persönlichkeit gehabt. Hier, unser Charakter, da wird einmal kurz erwähnt, oh, du bist sehr ruhig und wirkst erwachsener dadurch.
Ja, als sie auf der Schulter getragen wurde.
Ja, come on, das ist keine erwachsene Eigenschaft, dass einfach nur ruhig ist. Das kann jeder x-beliebige Typ sein, theoretisch.
Also er denkt ja sowieso, dass sie schläft, also warum sollte er auch laut sein?
Also das meine ich halt, er hat halt keine, seine Persönlichkeit ist immer noch die eines 18-Jährigen zum Beispiel, oder was auch immer er da jetzt sein soll. Und für mich würde der Anime zum Beispiel viel besser funktionieren, wenn es halt diese Prämisse dann nicht gäbe, dass er zurückreist in die Vergangenheit. Es wäre viel interessanter für mich, wenn dieser Anime so starten würde, dass er einfach halt auf diese Kunstuni gehen würde und man auch viel mehr von diesem Kunstkram erfährt. Aber mein Punkt zum Beispiel, was ich sehr cool an dem Anime fand, und ich hoffe auch, das entwickelt sich auch so in die Richtung, wie ich mir das auch jetzt erhoffe, und zwar gab es ja eine Szene, wo sie in dem Klassenzimmer sitzen und der Lehrer ja seine 8 Kategorien auf der Tafel hatte und nach 2 weiteren Kategorien gesucht hat, was halt einen guten Film macht. Und als allererstes nimmt er ja die,
genau, seine frühere Abteilungsleiterin.
Genau, seine frühere Abteilungsleiterin. Und die
oder
sagt,
spätere,
ja,
das glaube ich zeitlinienmäßig ja richtig aus.
Und sie sagt ja quasi, man braucht einen Konflikt. Ja,
gut. Und diesen Satz fand ich sehr, sehr, ich weiß, die Macher haben den nicht so gemeint, aber bei mir kam der so an, ja, korrekt, dieser Anime bräuchte einen Konflikt.
Nee, pass auf, jetzt kommt der Punkt, den ich nämlich meine. Und zwar bin ich mir ziemlich sicher, sie haben sich da schon Gedanken drüber gemacht, warum sie genau diese Szene genommen haben und genau diese 2 Begriffe genommen haben. Weil ich glaube nämlich, dass, weil sie dir gesagt hat, dass es einen Konflikt gibt, dass sie auch zu dem Konflikt beiträgt.
Weil sie quasi das andere Love Interest ist. So, ne?
Genau, weil ich bin mir sicher, da wird es irgendwie Love Triangle, Love Triangle, Love Quadrangle geben.
Und der Typ quasi, der mit ihm wohnt, der quasi im Unterricht geschlafen hat und eigentlich das Megabrain zu sein scheint, weil also er dann halt aufwacht und so kurz an die Tafel guckt und dann sagt, ja, Antagonist fehlt. Und er ist quasi so der, der die durcheinander, also die so auseinanderbringt und sich in diese Beziehung irgendwie reinmischt und irgendwie jemanden die Freundin klaut und so. Weil genau, Antagonist? Ja. Wenn das so ist, Jaku 360
sehr, sehr interessante
IQ.
Theorien auf jeden Fall, die ihr aufstellt. ich muss natürlich dazu sagen, ich habe euch jetzt eine Weile reden lassen, dass ich die anderen Folgen jetzt auch schon alle nachgeholt, also bis Folge 4 geht's im Moment. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass die Charaktereigenschaften in der ersten Folge jetzt nicht wirklich sehr stark rauskommen. Die werden allerdings jetzt mit der Zeit rausgebaut und es fokussiert sich tatsächlich sehr stark auf das Studentenleben quasi.
Also wird es besser.
Und darauf, wie sich quasi die Charaktere von denen sich entwickeln.
aber Levi, zusammen,
ja, bitte.
Weißt du, was uns das sagt? Dass Jaku und ich die besseren Drehbuchschreiber gewesen wären.
Ich stimme insofern mit dir überein. Also vielen Dank, dass du mir die Szene nochmal aufgewärmt hast, wie sie quasi neben ihm schläft, neben ihm aufwärmt. Und ich denke, okay, muss das irgendwie sein. Drängt sich bei mir mehr oder weniger dann irgendwann in den Hintergrund, muss ich sagen. Oder wie Jaku auch gesagt hat, muss man jetzt unbedingt den Typen nehmen und ihm sagen, hier reise mal 10 Jahre in Zeit zurück. Dieses ganze Zeitreise-Ding ist tatsächlich, wo ich auch sage, also bei Tokyo Revengers, was du angesprochen hattest, habe ich sehr, sehr, sehr große Probleme damit, weil das einfach sehr, sehr große Plotholes generiert, die einfach komplett übergangen werden. In diesem Fall hier weiß ich jetzt nicht. Also ich würde jetzt von mir zum Beispiel auch sagen, meine Persönlichkeit von jetzt und von vor 10 Jahren, die hat sich nicht großartig unterschieden, dass man das innerhalb von 20 Minuten tatsächlich feststellen könnte. Würde ich jetzt
das
behaupten.
Das ist lustig, würde ich komplett widersprechen. Es tut mir leid, ich wechsle das Thema. Bevor wir jetzt das dritte Mal quasi darüber hinweggehen und ich den Punkt nicht mehr bringen kann. Charaktere. Ich kann das irgendwie denen noch abkaufen. Also wir haben gerade ja schon festgestellt, die Charaktere sind alle so ein bisschen so wie Oberschüler. Finde ich okay, weil das sind ja auch Erstsemestler. Die kommen gerade von der Oberschule. Okay, kann ich mitleben. Momentan ist es ja noch so, ist jetzt ein langer Gedankengang, tut mir leid, ich mache ihn ganz kurz. Er geht jetzt ja quasi Option B und würde eigentlich an demselben Punkt rauskommen, wie wenn er Option A gegangen ist, was er ja gegangen ist. Und der Anime will ja dahin führen, dass er sich so als Mensch verändert hat, dass er quasi mit Option A, mit Option B, also jetzt wieder Kunsthochschule, viel weiter kommt, als er mit Option A quasi seinem vorherigen Leben mit der pleitegegangenen Firma gekommen ist. Obwohl er auch mit Option A dahin gekommen wäre, wenn halt sein Leben, also er diesen Charakterwandel früher gehabt habe. Ich sehe in ihm halt einfach nicht, und das ist genau der Unterschied zu Kaizaki Arata, hieß er, glaube ich, aus Real Life. Bei ihm ist kein Potenzial für Charakterwandel, finde ich. Also sein großer Charakterwandel in dieser ersten Folge war ja quasi, dass er realisiert hat, dass er etwas finden muss, in dem er gut ist.
Der hat es ja auch selber schon gesagt, also er sollte eigentlich schon Vorwissen haben, aber die anderen Studenten, er hat faktisch gar keinen Vorsprung. Und er startet quasi wieder genau da, wo er vor 10 Jahren war, nur dass er da jetzt halt an einer anderen Uni ist und will wieder dahin, wo er eigentlich gestartet hat.
Und das, ein Satz, finde ich prinzipiell, ist eine mega clevere Idee für ein Konzept, auch sehr, sehr gut überlegt und auch sehr, sehr schlüssig in sich, aber die Charaktere tragen es nicht. Mein Punkt. Oleg, dein Punkt.
Nee, was ich halt gut fand, ist auf jeden Fall, dass die Protagonisten auf jeden Fall nicht so mit diesen, also dass der, warte mal, wie heißt der nochmal? Kyoya?
Kyoya.
Genau, dass der Kyoya die nicht so, so richtig hochgelobt hat, weil es gibt ja so, immer so bei den Animes, das ist immer so, ja, der da, der kann halt besser zeichnen und macht da solche richtigen Imba-Sachen, dann kann der andere halt diese Sachen, der andere schläft im Unterricht ein, dann fragt ihn der Professor und der beantwortet alle Fragen auf einmal oder kann auf der Tafel irgendeine Gleichung lösen. Ich meine, so wurde es Gott sei Dank nicht so stark dediziert
behandelt. Ja, halt. Aber da würde ich halt auch einfach sagen, er ist aber auch nicht die Persönlichkeit, die andere, der andere so krass lobt, so, weißt du.
Nee, ich meine nur, dass die Charaktere selber von sich aus auch das nicht so stark repräsentieren. Das hat mir wenigstens gefallen.
Die repräsentieren das schon ziemlich gut, weil sie ja keine anderen Eigenschaften so als Charaktere haben, außer dass sie halt irgendwie Ultrastreber sind oder so.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ich meine, du im Unterricht hat jetzt der eine, also die andere, da muss man allerdings jetzt auch dazu sagen, vielleicht habt ihr die Verbindung auch schon erkannt. Die eine Professorin ist quasi die große Schwester, das heißt, sie hat schon ein gewisses Vorwissen natürlich in dem Feld mitgebracht, das sie natürlich jetzt auch anwenden kann. Und ansonsten, der Streber ist jetzt quasi nur der gepennt hat. Die anderen zwei, die eine hat am Handy gespielt und von der hat man quasi nichts mitbekommen. Und die andere hat Kreuzworträtsel gelöst, also weiß jetzt nicht, wo jetzt da der Strebergedanke herkommen soll.
Wäre natürlich auch schön, also ein Charakter, wenn du einen Charakter hast, der weit in seiner Entwicklung als Mensch ist, dass du halt auch einfach mehr als eine Charaktereigenschaft hast, weil das hast du effektiv, wenn du weit in deiner Entwicklung als Mensch bist. Und das sehe ich bei dieser, wie du gerade gesagt hast, Schwester von der Professorin, seiner späteren Abteilungsleiterin, das siehst du da nicht. Finde ich.
Doch nicht. Mir.
Ja, ich glaube auch nicht. Also, ich glaube es nicht. Aber
ich verstehe natürlich.
Ich lasse mich gerne überraschen. Ja.
Nein, wir sollen jetzt hier die erste Folge bewerten. Von dem her ist es auch alles konform, was du sagst. Aber ich, wie gesagt, ich hab die erste Folge gesehen und ich glaube, wenn ich nur die erste Folge gesehen habe, wäre meine Bewertung vielleicht auch dahingehend, was ihr gesagt habt, ein bisschen schlechter gewesen, jetzt mit dem Wissen von weiteren Folgen. Durch diese Beeinflussung und ich habe halt gedacht, okay, dem Ding, also ich habe geguckt, die erste Folge, da waren drei draußen, muss ich jetzt mal schon weiter gucken. Also ich würde dem Ding schon eine Chance geben und ich habe es nicht bereut.
Aber glaubst du, dass ich am Ende von Folge 12 sagen werde, hey, hier ist eine spätere Abteilungsleiterin und er, die sind genauso tief charakterisiert wie Kaisaki Arata und die Hoshiro?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich tatsächlich nicht. Aber da
und es gibt tatsächlich, es gibt wesentlich tiefer charakterisierte Charaktere als Kaisaki und Hoshiro.
Wir kriegen einige Charakterzüge zu sehen, aber so tief wird es nicht gehen.
Okay, nein. Ich würde einfach sagen, ich gehe jetzt zur Bewertung über, wenn das keinen stört.
Nö, also übrigens, wie kalt ist das Wasser?
Ich habe kein Thermometer hier. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Vielleicht eine Idee für die 200. Folge, Thermometer mit ins Bad nehmen.
Nee, beim nächsten Mal mit Ice Cubes nach drin.
Muss ja auch noch Luft nach oben haben, ne?
Natürlich.
Luft nach oben hat auch dieser Anime.
Oh Mann, jetzt hast du mir Bilder gemalt.
Ich weiß nicht. Es ist traurig eigentlich, dass es schon fast die besten Szenen des Anime waren, aber also dieser Anime hat auch zum Beispiel ultra viele Unterrichtsszenen, wo halt wirklich ein Lehrer den irgendwas so im Unterricht beibringt. Mhm. Und das sind meistens halt echt keine guten Szenen. Und das spielt dann doch in diesem Anime so einen zentralen Punkt anscheinend. Levi, korrigier mich, sieht man in Folge 2 und 3 auch noch Unterrichtsszenen?
Weniger. Also wir haben da eher, da ist der Fokus dann quasi auf Projektarbeiten gelegt. Also
okay, das sind ja quasi auch
wird und so,
irgendwie
ne?
Unterrichts.
Ja, nee, aber es bleibt wirklich beim sehr, sehr stark am Studentenleben dran.
Okay, ich gebe dem eine 6 von 10 auf jeden Fall. Levi, willst du weitermachen?
Oh, ich bin sonst immer der Letzte, aber ich mache natürlich auch gerne weiter. Ich bin dann doch tatsächlich gar nicht mal so weit weg von dir. Ich dachte, du gibst den schlechter. Aber ich bin bei. Ach, schwierig. Ich sehe da natürlich auch einige Probleme, die ihr auch angesprochen habt, gerade was die erste Folge angeht. Da es nur um die erste Folge gehen soll, gehe ich ein bisschen runter und sage 7,5.
Auf der Dembola-Skala ist 6 und 7,5 sehr weit auseinander. Jakob, was sagst du?
Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, dass meine Theorie nicht sich bewahrheitet hat mit dem.
Es wär wirklich halt ultra smart.
Aber wie gesagt, ich bewerte nur die erste Folge und in meinen Augen habe ich das halt in der ersten Folge gesehen und habe gedacht, das wird auch so sein und deswegen habe ich dem eine 5 von 10 gegeben.
Stell mir gerade vor, was passiert wäre, wenn du diesen Gedanken nicht gehabt hättest. So, dass es vielleicht intentional war. Oleg, du hast auch noch eine Zahl für uns.
Fand einige Aspekte ganz gut und deswegen kriegt er von mir eine 8 von 10.
6,625.
Ich will übrigens mal nochmal ganz kurz auch so ein bisschen über diesen Medieninzest so abbranden. Den Soundtrack hat Elements Garden gemacht, das ist quasi eine Agentur für Musik. Also, wo halt verschiedene Komponisten halt sind und so. Die machen auch fast alle Songs von diesen Bang Dream Bands. Bushiroad, der quasi Publisher von Bang, also das Label hinter Bang Dream quasi, die machen auch nichts anderes musikalisch außer diese Bang Dream Bands, ist aber auch ein Finanzier von diesem Anime. Ein anderer Finanzier ist Frontwing. Frontwing hat das Game Aokana for Rhythm rausgegeben. Unheimlich grässlicher Anime, aber vielleicht ist die Visual Novel besser. Und der Typ, der diese Visual Novel quasi geschrieben hat, hat auch die Light Novel zu Remake Our Life geschrieben, schreibt auch hier das Drehbuch und sein Arbeitgeber Frontwing ist auch einer der Produzenten dieses Anime.
Und der Kreis schließt sich.
Und Studio Feel hat auch schon sehr, sehr viele von Frontwings Visual Novels tatsächlich animiert. Ich weiß nicht, ob die Aokana for Rhythm auch gemacht haben, aber auf jeden Fall zum Beispiel sowas wie Island oder sowas. Das ist von Frontwing, das weiß ich. So. Genug Medieninzest für diese Folge, weil wir sind am Ende. Das war unsere 150. Folge. Doch, richtig,
Applaus,
richtige Zahl.
Applaus.
Unsere 150. Shortcuts-Folge.
150 Folgen. What the fuck, Alter?
Und wir sehen uns auch nächste Woche zu 151. Ist das nicht toll?
Bis auf die nächsten 150 Folgen.
Ja.
Ich glaube aber ganz ehrlich, also 150 Folgen, weitere ist jetzt auch nicht so schwierig, oder? Also, ich meine, ein
Nö.
Podcast mit 300 Folgen ist, glaube ich, schon super selten. Aber wir haben jetzt auch nur in Anführungszeichen 5 Jahre gebraucht. 5,5 Jahre, um auf die 150 zu kommen. Warte mal, Anni Habra haben wir Anfang 2016 gegründet. Ja, 5,5 Jahre, um auf die 150 zu kommen. So, und deswegen sehen wir uns in 5,5 Jahren wieder zum 300. Podcast. Da kommt jetzt keiner mehr raus aus der Nummer. Ihr seid für immer in der Season Preview gefangen. So auch ab Oktober in der nächsten Season Preview.
Genau.
Und damit schließen wir diese Akte. Wir sehen uns bei unserem nächsten Podcast wieder. Tschüss.
Bye bye.
Ciao.